CFO Inside News.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zur 13. Folge der CFO Inside News. Heute am 11. Juni 2026, wie immer mit dem lieben Daniel Winkler und mir, Thomas Knauf. Moin Daniel.
Hallo Thomas. Ja, was haben wir heute als Thema? Eigentlich nur eins, nämlich den großen Börsengang, den es ja heute gibt für euch, die hören, und morgen für uns, die darüber sprechen. Boah, kann ich mal gleich die Frage stellen. Hast du gezeichnet, Thomas?
Nee, habe ich nicht. Weil für die europäischen Investoren, da muss ja noch ein schönes Aufgeld drauf zahlen und ich bin eh mit der Bewertung jetzt ja nicht so hundertprozentig d'accord, wenn ich ehrlich bin. Nee, also habe ich nicht. Ich gucke mir das mal an, bin mal gespannt, wie jetzt die ersten Tage, wie das aussehen wird, was sich da tut. Du?
Du
meine warst Bank, davor wahrscheinlich, oder?
Meine Bank hat es mir angeboten. Ich sehe das ähnlich wie du. Also wenn du die Bewertung anguckst und auch das, worüber wir heute sprechen werden, nämlich Elon Musk Resterampe plus Starlink, dann gibt es eigentlich keinen guten Grund zu kaufen, aber es ist natürlich schon so ein bisschen FOMO überall und man kann natürlich vielleicht schnelle Gewinne mitnehmen, auch hier wieder keine Anlageberatung, ne? Aber was man so liest, ist ja Stand heute Morgen zumindest fast vierfach überzeichnet, wobei man davon ausgehen muss, dass viele ja versuchen, möglichst viel zu bekommen, um dann diesen kurzfristigen Gewinn auch mitzunehmen. Und dann ist halt die Frage, was passiert dann? Und ehrlicherweise, warum habe ich es jetzt nicht gemacht? Weil ich eigentlich diesen Typen Elon Musk zwar einen großartigen Unternehmer finde, aber auch einen extrem bescheuerten Typen. Und seine, wir gründen eine Kolonie auf dem Mars. Ich habe mal kurz überlegt, ob ich jetzt eine Aktie brauche, um eine Eintrittskarte für die Rakete zu bekommen. Glaube aber, dafür müsste ich mehr Geld mitbringen.
Ja, also es sind ja so ein paar Sachen da drin in diesem ganzen Konstrukt, da kann man ja wirklich vortrefflich drüber diskutieren. Für mich fängt es halt dann schon damit an, dass, wie gesagt, du als europäischer Kleinanleger nur sehr komplex jetzt am IPO mit dran teilnehmen könntest, wenn du es mitmachen willst. Und was ich immer noch irgendwie ein bisschen seltsam finde, ich bin der Meinung, das ist gar kein richtiger IPO. Wenn du mich fragst, das ist eigentlich eher so eine, es ist eher wie so ein Anleihen-Ding, ja, kommt es mir ein bisschen vor, weil er hält ja mit seinen Class A Shares irgendwie 85% der Stimmen, ja, Class B Shares 85% der Stimmen. Das heißt, da wird irgendwie Geld eingesammelt jetzt irgendwie und ja, dann hoffen alle auf diese Story, die da erzählt wird, und dann wird man dann sehen, was daraus wird, ne? Also es ist schon okay. Ja, passt halt zu seiner Person, ne? Also es ist viel Storytelling um seine Person herum, um seine Vision, aber wenig mit irgendwie Fundamentaldaten untermauert, wenn du mich fragst.
Genau, lass uns da mal ganz vorne anfangen. Also um was geht's eigentlich? Und Storytelling, das war auch das Erste, was ich gedacht habe, als ich dieses Börsenprospekt durchgearbeitet habe. Und ich muss sagen, unter uns beiden, das war das spannendste finanzielle Dokument, was ich in den letzten Jahren gelesen habe. Also das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sich da mal durchzuarbeiten, weil da steht wirklich so viel Storytelling drin, wo du dir als, ich sag mal, seriöser CFO oder Finanzmann an den Kopf packst und sagst, okay, da haben viele Anwälte sehr viel Geld verdient und auch sehr viele Investmentbanker sind dabei, das Ding nach vorne zu schreien. Aber um was geht es? Du hast gerade gesagt, Bewertung oder wir beide. Letztendlich werden ja nur 4,2-4,3% der Aktien überhaupt an den Markt gebracht. Und zwar in Summe 555 Millionen und ein paar
gequetschte noch, ne?
Share A. Musk hält von diesen Anteilen eigentlich nur 42-43%. Und ich hatte ja eingangs jetzt eben gesagt, Starlink plus Elon Musk Resterampe. Ich glaube, man muss den Leuten erstmal erzählen, was verkauft er da eigentlich? Und wenn du die Story auch dahinter verfolgt hast, also es heißt SpaceX, das ist seine Raketenfirma, klar. Da gibt es dann noch Connectivity. Das ist Starlink. Das ist eigentlich die Cash-Cow, die wirklich Geld verdient. Und dann drittes Segment, alles um KI. Das ist sein damals mit Twitter X gegründetes KI-Modell Grok, was nicht so richtig zum Fliegen gekommen ist. Hat er die Rechenzentren rumgebaut gebaut und das ist jetzt AI. Und da bleibt als viertes noch, und das wissen, glaube ich, viele gar nicht, X, ehemals Twitter, was auch in diesem Konglomerat mit vermorschelt wurde.
Ja, es gibt noch einen Bereich, der drin steckt, das ist das ganze Thema Star Shield, also sein Defense-Bereich. Und der ist komplett Blackbox, weil das sind staatliche Verträge am Ende des Tages. Ja, da gibt es keine Infos drüber, auch keine Segmentberichterstattung oder sowas. Ne? Da ist natürlich dann auch die Frage, was steckt dahinter, was fließt darüber wieder raus. Ja, aber du hast recht, also das kann man, habe ich auch mal jetzt die Tage bei LinkedIn, ich weiß leider nicht mehr, bei wem das war, aber Shoutout an diesen Poster, mega geilen Beitrag, der hat irgendwie so einen Chart aufgebaut, wie Musk in den letzten Jahren seine Deals gemacht hat und das jetzt alles mehr oder weniger zusammenschiebt und dann so an die Börse wirft. Ja, das war sehr gut aufbereitet. Wenn man so ein bisschen so auf die Verteilung geht, also die die Zahl, die ich gefunden habe, Umsatz letztes Jahr roughly 18 Milliarden, irgendwie 18,7, wenn ich das richtig im Kopf habe.
18,67.
Ja. 18,67. Genau. Starlink oder sein Connectivity-Bereich macht ungefähr 60% davon aus.
Ja, 11,4 Milliarden. Und du solltest vielleicht immer gleich nicht nur den Umsatz sagen, sondern auch das Ergebnis, weil das okay. ist ganz interessant. Also von den 18,67 hat er 2,59 Milliarden Verlust gemacht in 2025. Davon ganz richtig Connectivity, Starlink 60%, das ist die Cash-Cow, 11,4 Milliarden Umsatz und 4,2 Milliarden Ergebnis. So, da kannst du dich natürlich fragen, wo kommen dann die Verluste her? Die kommen aus SpaceX, 4,09 Milliarden Umsatz und so 657 an Verlust. Das heißt auch, Stand heute, verdient er mit den Raketen noch kein Geld. Und dann bleibt große Blackbox, und das ist auch das, wo du eben gesagt hast, eigentlich fühlt sich das eher an wie so ein Kreditvertrag oder eine Verbindlichkeit oder eine Anleihe. Natürlich hat er X übernommen, riesige Verluste gemacht, dann versucht X marketingtechnisch, storytellingtechnisch als KI-Firma zu verkaufen mit Grok. Das hat aber bei 3,2 Milliarden Umsatz 6,3 Milliarden Verlust gemacht, und das ist ja auch das, was jeder heute überliest, dass eigentlich mit KI nur Verluste geschrieben wird pro User, der irgendwo OpenAI nutzt. Also ChatGPT verliert OpenAI 528 US-Dollar im Jahr, Stand heute. Das sind einfach Vorab-Investitionen, die sich dann irgendwann wieder rentieren werden. Weil und jetzt wird's aber noch lustig, weil das war ja nur das erste Jahr 2025. Es gibt ja schon ein Q1.
Ja.
Da ist das Wachstum eigentlich ganz ordentlich, also aber eigentlich auch nicht, ne?
4,7 habe ich da. Also ich sag mal, genau. Anders formuliert, würdest du jetzt einfach sagen, ich nehme jetzt mal das Vorjahr, teile das durch 4, weil du ein Quartal hast, ja, sehe ich jetzt nicht so das richtige Wachstum da drin, ne? Aber ich habe jetzt natürlich kein Gefühl dafür, ob dann jetzt irgendwie Q2, Q3 irgendwie, ne, ob dann die Peaks kommen. Also ich kenne noch nicht die sogenannte den Schweinezyklus von denen habe ich noch nicht so hundertprozentig raus, ja. Aber wenn ich jetzt einfach mal spontan durch 4 Teile und sag erst Quartal, ja, okay.
Naja, auf jeden Fall lustig auch da das Ergebnis, war nämlich minus 4,28 Milliarden. Das heißt, alles, was an Umsatz rausgekommen ist, ist auch wieder verbrannt. Ja, wieder raus, ja. Und jetzt kommt ja wieder mein Lieblingsthema, nämlich Bereinigung. Dann haben sie bereinigt und nach der Bereinigung blieben 6,58 Milliarden über, aber ich glaube, das bezieht sich auf 25, ne? Kannst du nicht
das
mehr.
Das ist das ganze Jahr 25 gewesen, ja.
Also 25 haben sie dann bereinigt von den eben minus 2 Milliarden auf positiv 6,58 Milliarden. Ja. Da kannst du dich natürlich schon fragen, was wird denn da bereinigt? Und bereinigt wurden Abschreibungen unter anderem, weil dann der KI und die ganzen Nvidia-Chips natürlich extrem viel Geld fressen und dann sagt man einfach, naja, die schreibt 3 Jahre ab, wie nach deutschem Steuerrecht, sondern die schreibst du eigentlich nach Monaten ab, weil die können ja nichts mehr nach 3 Monaten.
Ja, ja. Ja, aber also wenn wir das jetzt mal, jetzt haben wir ein paar Zahlen besprochen. Jetzt gehen wir nochmal wieder zurück auf die Bewertung. Wenn du jetzt irgendwie 18,7 Milliarden nimmst und die Emission respektive die Hochrechnung dann anschaust, dann ist das irgendwie ein Umsatzmultiple von roughly 100 oder sowas. Ja, das ist, habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob du vergleichbare Cases irgendwie schon mal gesehen hast. Das ist also ein absolutes erstmaliges Event in der Form. Und ich bin da wirklich ehrlich, kann die ganze Story dahinter nicht so hundertprozentig greifen.
Ja, weil also, du nicht visionär genug bist.
Wahrscheinlich.
Sowas, ne? Also vielleicht muss man mal das 1, in 1000 aus. Ne? Und wir reden hier über 1750 Milliarden bewerten. Ja, so, das ist ja. So. Und ich finde immer, es macht dann Sinn, sich mal anzugucken, woher das kam, diese Vergangenheitsbewältigung. Ne? Er hat ja viel hin und her geswitcht. Und wenn ich eine Prediction abgeben dürfte, würde ich sagen, er braucht eine Währung, um sich Tesla zurückzukaufen. Können wir mal aufschreiben. Dieses Szenario wird meiner Meinung nach eintreten. Und dann kriegst du natürlich hier eine Transaktionswährung, die du auf den Tisch legen kannst. Deswegen ist es jetzt interessant, jetzt müssen wir den einen Schritt nochmal gehen, den du ganz am Anfang gemacht hast, Share A und Share B Classes. Und das ist vielen, glaube ich, auch gar nicht bewusst, dass ja Elon Musk trotzdem, du hast es eben gesagt, 85% Stimmrechte behält, weil so eine Share B Class hat 10-fache Stimmrecht.
Genau.
Auch ja. Nach dem Börsengang behält er noch 85% Stimmen. Und was man auch nicht vergessen darf, es ist der Free Float, das hatte ich eben gesagt, sind nur 4,2 bis 4,3%.
Obwohl ganz untypisch für den IPO irgendwie 25-30% auf Retail, also auf Kleinanleger gehen sollte. Ne, das ist ja auch extrem untypisch, ja.
Ja, irgendeinen Dummen musst du doch noch finden. Jetzt mal ganz im Ernst. Es geht ja nur darum, diese Transaktionswährung an die Börse zu bringen, damit du überhaupt erstmal eine Handelbarkeit hast. Da wird kein vernünftiger Finanzinvestor mehr einsteigen, weil die sind ja schon alle drin. Ich habe mir das einmal angeguckt. Vorne drin ist zum Beispiel Alphabet mit Fidelity. Die halten zusammen 8%. Das ist eine Bewertung dann von 64 Milliarden. Also wäre es ja schlauer, sich noch ein paar Alphabet-Aktien zu kaufen, als jetzt hier. Weil die sind ja auch günstig eingestiegen. Ne? Dann eine EcoStar ist auch bekannter Private Equity Fonds. Dann Founders Foundation von Peter Thiel ist drin. Klar, die PayPal-Mafia, Sequoia ist drin, Andreessen Horowitz ist drin. Jetzt leider nicht veröffentlicht, mit wie viel die noch drin sind, aber...
Aber wenn du jetzt über die gehst, die werden ja locker Period 180 Tage, glaube ich, stehen da zur Debatte irgendwie, ne?
Nein, das ist ja gerade der Witz. Die können nach 70 Tagen das erste Mal, nach dem ersten Quartalsbericht, können die raus.
Also es gibt nicht mehr die übliche locker Period für die
Nein, da kommen wir gleich zu den Schweinereien, die da alle drin stecken. Also, ich wollte es aber kurz noch abschließen und dann gibt's noch SpaceX-Mitarbeiter. Die haben auch 3-5%.
Ja.
So, also die ganzen Mitarbeiter halten mehr als das, was jetzt gerade an die Börse gebracht wird.
Ja.
Das muss man sich einmal bewusst machen. So, und jetzt kommen wir zu der Schweinerei mit der Locker-Period. Normalerweise hast du eine Locker-Period, das ist richtig gesagt, von 180 Tagen. Die reduziert sich hier aber auf, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben.
Ja, wenn du sagst Quartal, dann ist ja rough, kommt ja ungefähr, ne? 3x30, ja.
Genau, die ist verkürzt, ne? Noch 70 Tage, also Anfang August dürfen die ersten 20% an die Börse gebracht werden von diesen frühen Investoren, plus 10%, die abhängig sind von der Performance. Und dann im November, nach dem Q3, dürfen weitere 28% verkauft werden. Und ab Dezember sind dann die 180 Tage um, da darf alles verkauft werden. Also ich sag mal, wenn ich jetzt ein spekulativer Typ wäre, dann würde ich eher Put-Optionen ab morgen kaufen.
Ja.
Und genau auf diese Tage da zählen. Mal sehen, vielleicht erlaube ich mir mal einen Spaß und investiere mal ein paar hundert Euro in solche Put-Optionen. Aber ich vermute fast, dass es keinen geben wird, der die rausgeben wird, weil die Wette darauf. So, der Einzige, der ein bisschen länger braucht, ist Elon Musk. Der hat ein Jahr, dass er seine, also insgesamt sogar 366 Tage, dann darf er auch frei verkaufen.
Ja gut, okay, das ist ja, das wird er wahrscheinlich nicht tun. Ne? Wobei, ich habe gelesen, wenn er seine Anteile verkauft, dann werden die, also du kannst nicht seinen B-Share erwerben, sondern die wandeln sich dann in einen A-Share. Ne? Also sollte er verkaufen, dann verkauft er sie ohne sein höhergewichtigeres Stimmrecht. Kannst genau. Du quasi nicht erwerben. Ja.
Und darin siehst du doch schon, welches Risiko dieses Investment trägt, weil es ist eigentlich Elon Musk Company,
ja.
Weil er wird keinerlei Kontrolle unterliegen. Wenn er sagt, ich möchte all mein Geld jetzt ausgeben, um meine Mars-Station zu bauen, dann kann keiner was dagegen tun. Dann rauscht der Wert nach unten. Ja, ist ja so. Ja,
absolut, das ist so. Ja, hast recht. Ich halte ja diese KI-Center-Baugeschichte im Weltall. Also sorry, weiß ich nicht. Visionär ist schon, also diese Vision, damit sollte man zum Arzt gehen, meiner Meinung nach. Ja,
aber lass doch mal ein bisschen an dem Playbook weiter, weil das
es ist ein totaler narrativer Deal, wenn du mich fragst. Also es passt einfach das Storytelling aggressiv, ja, wenn du dir dann aber die ganzen Feinheiten des Aufbaus drumherum anguckst, welche Shares gibt es, wer darf wann, wie, wo anfangen zu verkaufen, das Thema Stimmrecht, das passt irgendwie nicht zusammen. Ja,
deswegen fand ich es ja so spannend und bin so begeistert, dass wir heute auch eine Podcast-Folge genau zu dem Thema aufnehmen können, ne? Weil du musst das ja jetzt weiterdenken. So, jetzt haben wir gerade gelernt, alle Stakeholder, die irgendwie drin sind, haben ganz kurze Frist, bis sie verkaufen können. Und jetzt wird ein Schuh draus. Ne? Und ich rede hier nicht über Verschwörungstheorien, aber das hat ja auch der eine oder andere vielleicht links oder rechts gelesen, dass es ja extrem viele Ausnahmen geben soll für SpaceX, nämlich zum Beispiel die Aufnahme in Indizes. Also kurz nochmal, eine Aktie wird in einen Index aufgenommen, wenn sie groß genug ist und einen gewissen Free Float hat. Und sie muss mindestens 3 Monate, also 180 Tage gehandelt sein. So sind bislang die Regeln. Und Standard & Poor's, S&P 500 hat gesagt, das weichen wir nicht auf. Mhm. Wer hat's aufgeweicht? MSCI hat's aufgeweicht. So, jetzt guckt mal alle in eure Depots, was da so für ETFs drin liegen. Das heißt, das habe ich auch meiner Frau gesagt, die sagte, wer kauft denn das? Sag ich, du und ich. Also ich habe auch meine Kinder und meine Frau gezeigt und gesagt, wir werden alle SpaceX-Anteile haben, auch wenn wir nicht zeichnen, weil die liegen einfach in unseren ETFs. Jetzt muss man allerdings sagen, und das kam auch überraschend für mich, gar nicht mal so viel, wie ich dachte. Ich dachte, dann habe ich 4-5% bei der Bewertung sicherlich demnächst ETF-Anteil von SpaceX in meinem Depot, in den ETFs gebunden. Dadurch, dass der Free Float aber so gering ist, liegt das eher so bei 0,25-0,3%, weil der MSCI World, diese ETFs werden nach Free Float berechnet. Und der ist ja nur bei 4% plus Bewertung. Aber, um es jetzt nochmal kurz abzuschließen, das bedeutet natürlich auch, in diesen Verkaufswellen, die da jetzt kommen, von Mitarbeitern und von Andreessen Horowitz und Sequoia und so weiter, das wird natürlich durch diese monatlichen Beträge, die in die ETFs MSCI World fließen, ein bisschen gecovert. Das heißt, ob ihr wollt oder nicht, das wird den Aktienkurs ein wenig stützen. Deswegen waren die so interessiert daran, möglichst schnell diese Aufnahme in die Indizes zu bekommen.
Das ist zum Beispiel für mich jetzt tatsächlich komplett neu. Ja, da bist du tiefer reingestiegen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum, für mich schließt sich das jetzt gerade tatsächlich aber so ein bisschen, warum dieser ungewöhnlich große Block von Retail angestrebt worden ist. Also warum möchtest du 25-30% Kleinanleger beim IPO mit dabei haben? Das ist extrem unüblich, muss man ganz klar so sagen. Ne? Also normalerweise, wenn die Banken da ihre Roadshow machen und dir das Orderbook vollkleistern, dann fahren sie halt zu den typischen großen institutionellen Anlegern. Ja, dann wird irgendwie geguckt, wer ist bereit, zu welchem Kurs wie viel zu nehmen. Und dann hoffst du, dass du es zumachst und dann nimmst du vielleicht hier und da noch ein paar kleinere mit rein oder sowas, wenn du eine gute Connection hast, und dann wird das Thema erstmal so durchgemacht. Ja. Und es gab ja viele, die gesagt haben, ja, wenn ich jetzt da 25-30% Retailer reinnehme, dann stabilisiere ich den Kurs. Da habe ich nämlich noch gedacht, ja gut, wenn ich irgendwie sage, 180 Tage Lock-up-Period, bis die Altinvestoren auf den Markt treten dürften, und gleichzeitig habe ich ganz viele kleine mit drin, die mit Sicherheit erstmal versuchen zu halten, weil sie ja darauf spekulieren werden, dass der Kurs ja immer schneller, immer höher gehen wird. Keiner von denen geht rein und geht davon aus, ne? So Telekom-mäßig, wie das damals war. Alle sind reingegangen, haben gedacht, super, das läuft. Ja. Wenn aber gleichzeitig parallel auch der Eintritt in die Indizes so mitverfolgt wird, ja, dann frage ich mich das tatsächlich jetzt doch nochmal, warum man das so gemacht hat. Ist eigentlich unnötig, bräuchte man nicht. Also für mich ist es dann doch eher so ein Thema, da gehen wir wieder so ein bisschen weg von dem Monetären, dass das einfach zur Untermauerung der Story genutzt wird. Ja? Also je mehr Leute du hast, die sagen, hey, mega, die Story klingt total super und ich habe jetzt ja auch als kleiner Anleger die Möglichkeit, direkt mit dabei zu sein, umso mehr pushst du diese eigentlich ja unrealistische Story und schaffst es dann am Ende des Tages doch dein Emissionsziel irgendwie zu erreichen. Ne? Weil ich glaube, wenn du jetzt den Klassiker gemacht hättest, gehst nur auf die Institutionellen, die sind alle irgendwie unterwegs und sagen, ich guck mir mal die Fundamentals an und muss das mal irgendwie miteinander matchen, dann könnte es sein, dass du die Story vielleicht doch nicht so durchkriegst. Elon Musk ist jetzt ja den meisten, denke ich mal, da ein Begriff, und der hat ja auch schon viele Stories erzählt, aber zwischen den Stories und dem, was monetär dabei rausgekommen ist, kann ich jetzt selten irgendwie sagen, das passt. Ja? Aber dann würde sich meiner Meinung nach der Aufbau, wie man da rangegangen ist, dann schließt sich jetzt wirklich der Kreis, und die Untermauerung langfristig, um den Kurs auch sauber hochzuhalten, das passt dann. Das ist ein smarter Ansatz, ja. Gut.
Also, dass der smart ist, das ist ungenommen. Und dass es einfach so viele Stakeholder gibt, die damit Milliarden verdienen. Also, der reine Börsengang ist ja 135 US-Dollar mal die 555 Millionen Aktien.
5,6, genau, ja.
Dann kommst du auf knapp 75 Milliarden US-Dollar, die da eingenommen werden, die in irgendeiner Form fließen.
Ja. So. Und ja, das Krasse ist, das muss man da, finde ich, dazu sagen, in dem Fall fließt das Geld ins Unternehmen rein. Also es ist kein Liquidationsevent jetzt für irgendwelche Altgesellschafter. Ne? Das ist ja sonst auch so beim IPO, dass du ja irgendwie, ich halte die Anteile an der Gesellschaft, gebe sie an die Börse und die Aktionäre kaufen mir quasi meine Anteile ab. Damit kriegt ja nicht die Firma das Geld, sondern ich das Geld. In dem Fall ist es ja wirklich so, dass das Cash in die Company reingeht. Deswegen meinte ich, für mich ist das so ein Anleihencharakter. Ja? Geld rein in die Company unter einer Story. Stimmrecht hast du nicht, kannst null irgendwie bei irgendwas groß mit einwirken als Aktionär und musst dann jetzt am Ende des Tages hoffen, dass die Story trägt, und vor allen Dingen wird es ja auch primär, wenn dann darum gehen, dass der Kurs steigt. Es geht ja wahrscheinlich in nächster Zeit nicht darum, dass da Dividenden ausgeschüttet werden. Ja?
Davon kannst du ausgehen. Und wie gesagt, meine Prediction hier an der Stelle ist, dass das eine Transaktionswährung sein wird, um dann entweder Tesla komplett zu kaufen oder den Robotikteil aus Tesla rauszukaufen. Da wird es dann wieder Interessenskonflikte geben. Aber das kriegt er schon durch. So.
Aber lass uns ganz kurz, weil du das quasi ja am Anfang genommen hast, lass uns mal auf das Prospekt kurz eingehen. Weil ich habe es mir auch angeguckt, bin auf SEC gegangen, Edgar oder wie diese Search Engine da heißt, dann kannst du dir das ja angucken. Ich habe es aufgemacht und habe im ersten Moment gedacht, das sieht aus wie so ein Dokument aus den 90s. Ja? Und dann kamen, ich weiß nicht wie viele Seiten, erstmal nur Bilder. Das hast du ja auch gesehen. Ja? also ich kenne das normalerweise ja oft so, du machst irgendwie das Teil auf, klar, Header-Seite, dann noch welche Banken alle dabei waren und dann kommt irgendwann so ab Seite 4, 5 so das erste Executive Summary, wo ja schon mal irgendwie so ein bisschen was zu Zahlen oder sowas steht, ne, wo man dann mal drauf guckt und sagt, ah, okay, klingt irgendwie cool, ja. Und da waren, und das passt dann auch wieder voll da rein, also vom Prospekt aus die Story schon so gelegt, dass du erstmal auf diese ganzen Space Pictures und sowas da alles geguckt hast und dann erst wirklich richtig weit hinten dann angefangen hast, in den Zahlenbereich reinzukommen, ja. Also schon clever, ist eine komplett runde Geschichte, muss man ganz klar so sagen, ja.
Ja, aber glaubst du wirklich, dass der normale Kleinanleger sich durch dieses Prospekt da gearbeitet hat?
Ja, deswegen ja, ne? Du hast ja dann da vorne die Bilder angeguckt, hast gedacht, boah, Hammer, das sieht mega aus, das ist ja eine mega coole Story, die dahinter steckt, was für ein Hightech-Ding, oh, mega, ja. Und dann hast du vielleicht hier und da nochmal versucht, irgendwie was rauszukriegen und dann bist du auch schon wieder rausgegangen aus dem Dokument, ja.
Was ich am interessantesten fand zum Geschäftsmodell, der TAM, also der Total Addressable Market, da muss ich ja einmal laut lachen, wurde auf 28,5 Billionen US-Dollar angegeben. Das meiste davon aus den Weltraumrechenzentren und das muss man sich mal bewusst machen. Hier wird, also 28,5, nur so zum Vergleich, ist das gesamte Bruttoinlandsprodukt der USA. Mhm. Und jetzt sagst du, naja, wir bewegen uns ja gar nicht mehr auf der Erde. Wir sind ja im All und das All ist unendlich. Ich nehme mir einen ganz kleinen Krümel vom Unendlich und das sind 28,5. Also du hättest da jede Zahl hinschreiben können, die dir gerade einfällt und sie wäre richtig oder falsch gewesen. Aber überhaupt auf den Gedanken zu kommen, zu sagen, ja gut, wir machen hier 1,75 Billionen Bewertungen. Das ist ja eigentlich eine kleine Bewertung, weil mein Markt da draußen, ich bin ja der Einzige, der Spaceships hat, und überhaupt dazu in der Lage ist, der ist auf jeden Fall mindestens 15 Mal so groß.
Ja, was soll ich sagen, ja? Think big.
Aber man muss auch sagen, was noch gar nicht abgebildet ist in den Zahlen, ist natürlich, dass ja jetzt im Mai zum Beispiel eine in Swofik monatlich 1,25 Milliarden US-Dollar an dann XAI zahlt für die Nutzung der Rechenzentren, die ja eigentlich für Grok mal gebaut wurden.
Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen wollen oder später noch, aber ich sag mal, die Diskussion des Cases, der A nach außen getragen wird, aber wenn du mich fragst, dann steckt da auch ein Stück weit, ja, Dystopie will ich es jetzt nicht nennen, aber dieses Konstrukt SpaceX mit allem, was da drin hängt, hat ja schon auch so ein bisschen das Potenzial, diese Company zu werden aus diesem James-Bond-Film, ja, wo dieser Medienmogul da irgendwie so einen Krieg vom Zaun brechen wollte. Also die Möglichkeit mit SpaceX, mehr oder weniger alle KIs unter einem Dach zusammenzufassen, weil ich der größte Rechenzentrumsanbieter am Ende des Tages des Planeten sein will und die meiste Rechenpower dann zur Verfügung stellen kann und dann alle da drauf hole, damit auch die Datenherrschaft habe. Gleichzeitig mit Starlink mehr oder weniger flächendeckend auf dem gesamten Planeten Kommunikation, Internet etc. pp. Also es ist ja eher so Telco-Business, was du ja dann da betreibst.
Absolut.
Ja. Dann hast du noch deine eigenen, es ist eigentlich dann nur noch das schmückende Beiwerk, obwohl es der Name des Unternehmens ist, dein eigenes Carrier-System, um die Sachen hoch und wieder runter zu bringen. Ja, also es ist schon, was das angeht, ist die Story und die Vision ist die dann wiederum sehr krass, dass ich sage, okay, Hammer, ja, da muss man mal mit um die Ecke biegen und das wirklich mal hinbekommen. Klar, jetzt werden die dann, wenn er es schaffen sollte, die großen KI-Anbieter da reinzubekommen, dann werden die das auch mit Sicherheit entsprechend bezahlen müssen und das ist ja so eine Konsequenz, so nach und nach, langsam wird die jetzt ja geführt, ja, dass dann mit Sicherheit die KI-Kosten für jeden logischerweise steigen müssen.
Ja, wobei ich sage, also das ist, ich wollte es deswegen erwähnen, weil es ist schon ein 45 Milliarden US-Dollar-Deal, den Swofik da mit XRL gemacht hat, wobei ich ja fest davon ausgehe, dass das auch kein Geld ist, was da fließt, sondern wieder über Kreuzbeteiligung. Da müssen wir vielleicht auch nochmal eine Folge drüber machen und wir haben es ja gerade schon gesehen mit Alphabet, die ja 8% zusammen mit Fidelity halten. Das ist ja nicht so, wie wir uns das vorstellen, dass wirklich jemand aufs Bankkonto drückt und da Geld überweist, sondern in der Regel werden dann Rechenzentren wieder vermietet gegenüber Beteiligung an Swofik, gegen Nutzung von Modellen, Kauf von Nvidia-Chips. Nvidia hat ja auch überall mittlerweile die Finger drin. Das ist ja auch das, wo gesagt wird, naja, das ist so ineinander verwoben und verflochten. Wenn die KI-Blase irgendwo mal platzt, dann zieht sich das alles erstmal für eine gewisse Zeit in den Abgrund.
Was ich mich ja frage ist, also Chip-Produktion sehe ich jetzt so nicht im Portfolio bei SpaceX. Wäre aber eigentlich ein sinnvolles Add-on, oder? Also, dass du da das komplette Thema Chip-Produktion rausnimmst. Dann hast du ja wirklich die komplette Wertschöpfung einmal drin.
Ja, da sind ja ein bisschen Geld wird da ja wohl wieder frei werden, um dann auch Chip-Produzenten zu kaufen oder zu gründen. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass wenn du solche Rechenzentren baust, was habe ich jetzt gehört? Meta hat ja jetzt etliche Mitarbeiter, ich glaube 10% ihrer Mitarbeiterschaft entlassen und stellt jetzt wieder ein. Und was stellen die für Leute ein? Leute, die sie ausbilden als Elektriker, Bauingenieure,
Hardware, ja.
Um Rechenzentren zu bauen.
Ja.
Weil die einfach sagen, jetzt alles auf eine Karte, wir bauen die nächsten Jahre nur Rechenleistung. Was ich daraus schließe, ist halt, wer ist eigentlich der Zweite, der da profitiert? Hatte ich ja letztes Mal schon mal gesagt, dass so eine Cisco-Aktie dann, da hatte ich gesagt, 80% stimmt gar nicht, die ist sogar 125% gestiegen oder noch mehr. Genau das Gleiche mit den Energieversorgern.
Absolut.
Da kommt einiges in Gang, was man im Auge behalten muss. Aber mal zurück auf dieses Börsenprospekt, weil ich habe mal versucht, so die Schweine rein rauszufiltern und Tam war eine davon, wo ich laut lachen musste. Was ich aber sehr lustig fand, war Massvergütungspaket. Weiß nicht, ob du das auch gefunden hast.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Ja, dann halte ich mal fest.
Also nicht also. Im Prospekt habe ich, gab es ja natürlich, es gibt ja schon diverse Folgen und auch Zusammenfassungen. Da ist ja mit Sicherheit schon diverse Mal drüber gesprochen worden, aber schieß los.
Ja, also er bekommt 200 Millionen B-Shares, also kurz zur Erinnerung, ungefähr die Hälfte von dem, was jetzt die Kleinanleger da kaufen sollen. Aber die B-Shares, wir erinnern uns, haben 10-fache Stimmrecht. So. Und du hast ja eben gesagt, die kann ich dann auch noch teilen. Also eigentlich kriegt er dann ja dort 2 Milliarden Aktien, also das Vierfache von dem, was jetzt so der Kleinanleger heute an die Börse kriegt. So, das ist ein Paket, das hat so einen Wert heute von 1 Billion US-Dollar. Eine Billionen. Also er wird ja jetzt sowieso schon der reichste Mann, aber dann ist auch für die Zukunft vorgesorgt. Und die Voraussetzungen dafür sind, dass der Börsenkurs 7,5 Billionen 30 Handelstage überschreitet. Das ist die eine Voraussetzung. Erstmal 7,5 Billionen, auch da mal kurz als Vergleich, das hatte ich mir mal auch aufgeschrieben, ist der doppelte Wert von Apple, Microsoft und Nvidia heute zusammen. Ne, das soll er dann nochmal als Paket bekommen. Nicht so schlecht. Aber er muss einen operativen Meilenstein erfüllen, nämlich eine selbsterhaltene Marskolonie mit mindestens eine Million Menschen bis zum Jahr 2036, 10 Jahre, oder 2041, 15 Jahre. Also dieses Vergütungssystem sagt, entweder du erreichst es nach 10 Jahren oder nach 15 Jahren. Mal gucken, was du da eher erreichst von diesen Dingen. Ja, also da musst du schon sehr, sehr gläubig sein. Ich glaube ja, dass wir irgendwann Menschen auf den Mars schicken. Ich weiß noch nicht so ganz, was wir da wollen. Wahrscheinlich, nachdem die KI uns zerstört hat hier unten, dürfen so 1 Million Billionäre in die Marskolonie ziehen. Können Sie gerne ohne mich machen. Ich bleibe freiwillig hier. Aber das steht als Ziel in seiner Zielvereinbarung.
Also ich habe mich gefragt, klar, du machst die Zielvereinbarung, die Leute bekommen das mit und sagen dann erstmal, siehst du, der glaubt ja an seine eigene Vision und lässt sich ja daran auch messen. Jetzt bin ich persönlich, obwohl ich kein Ingenieur bin, ich aber habe mich auch an einem Unternehmen beteiligt, was auch mit dem Thema Re-Entry-Vehicle zu tun hat, ja. Also da geht es darum, dass du was ins All bringst und das dann auch wieder vom All runterbringen kannst und das quasi wiederverwertet werden kann. Also das, was SpaceX mit seinen Raketen macht, in einem etwas anderen Setting. Und da arbeiten Leute, die sich sehr gut damit auskennen und da rennt jetzt keiner rum und sagt, das ist total plausibel und realistisch, dass wir bis zu diesen Zeiträumen da oben eine Kolonie haben werden. Ja, also da frage ich mich, was soll das im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, also das ist verstehst du? Mhm. Vor allen Dingen, weil wenn ich jetzt anfange, also es gibt für mich auch keine Malus-Komponente, so nach dem Motto, wenn ich es jetzt nicht erreicht habe, was wäre der negative Outcome für ihn?
Eine Bewertung von 1,5 Billionen in seinem privaten Bankaccount. Ich weiß gar nicht, ob es Bankaccounts gibt, die solche Zahlen überhaupt anzeigen.
Ja, okay, aber okay, verstehe ich, aber finde ich schwierig. Ja. Aber okay, also es hat funktioniert, die Leute sind drauf eingestiegen.
Genau. So, und dann als größtes Risiko, und eigentlich nicht überraschend, wenn man drüber nachdenkt, wird der Tod von Elon Musk bezeichnet, weil er ist ja der Visionär und eigentlich ist er der, dem alle glauben, er kann das. Das heißt, wenn der morgen zu viel Ketamin nimmt und eine Klippe runterspringt oder im Sportwagen, er fährt ja auch gerne mal ohne Gurt, vor den Strommast fährt, dann war es das mit der Bewertung. Und dann ist ja auch wiederum die Frage, wer bekommt eigentlich seine Billionen? Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob diese 1 Million da, ob er die alle selber zeugt, weil er ja so einen Breeding-Komplex hat und irgendwie 15, 20 Kinder, von denen man weiß, ne? Also vielleicht sind das alles kleine Elends. Wer erbt denn den ganzen Rotz am Ende? Was passiert denn mit dem Unternehmen? Vielleicht gibt es eine Stiftung, aber im Moment läuft alles auf ihn hinaus. Bei Tesla als auch bei SpaceX mit 85% Stimmrecht.
Ja.
Verrückt. Also man muss wirklich sagen, wenn man mal darüber nachdenkt, verrückt. Und nur um es abzuschließen, der letzte Punkt, den ich interessant fand, der mir auch nicht klar war, ist, dass SpaceX eine der größten Bitcoin-Positionen hält, nämlich 18.712 Bitcoins in einem Wert ungefähr von 1,2 Milliarden. Die haben sie 2021, um Geld zu sichern, schnell nochmal bei Twitter gekauft. Natürlich ein schöner Kursgewinn, aber die liegen da jetzt auch noch rum.
Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Wie viel? 18.000?
18.712. Und ja, der Bitcoin hat jetzt einen Wert von 62.000.
Genau, irgendwas um die 60.
Dann kannst du das multiplizieren, dann kommst du so ungefähr auf die 1,2 Milliarden. Wenn das rückrechnest, sie haben mal im Schnitt 35.200 US-Dollar gezahlt pro Bitcoin. Das zeigt dann aber auch die Volatilität. Geht der Bitcoin wieder auf 100.000, dann werden sie ein Riesenergebnis zeigen, weil das wird jetzt zum Fair Value bewertet nach US GAAP. Ich finde nur, wenn du dich tiefer reinarbeitest und diese ganzen Tech-Eliten dir mal anguckst, was sie die letzten Jahre gemacht haben. Sie haben den Bitcoin hochgepriesen. Sie haben ETFs aufgesetzt für den Bitcoin, sodass die Privatanleger auch kaufen. Sie machen dasselbe jetzt bei SpaceX. Da wird schon irgendwie, also ich finde zumindest, hat ein gewisses Geschmäckle, wie hier die Leute an der Nase herumgeführt werden und wie dann dieses Geld auch verwendet wird.
Vor allen Dingen, wenn du dann, finde ich, dann noch ergänzend dazu eigentlich ja noch sagen musst, dass diese ganzen Tech-Eliten ja auch angefangen haben, also die, keine Ahnung, kaufen sich dann Häuser in Neuseeland am hintersten Eck des Landes, wo sonst niemand ist, ja, oder bauen sich Bunker, oder Thiel hat jetzt irgendwas da in Argentinien veranstaltet, ja. Also diese Doomsday-Szenarien, für die sie sich selber vorbereiten, ne? Wenn du das alles zusammenwirfst, ja, dann klingt's nicht so lustig, ja. Also das mit dem Bitcoin finde ich tatsächlich überraschend. 18.000 irgendwas Bitcoin, wenn ich jetzt, ich habe da die neuesten Zahlen nicht mehr im Kopf, aber das ist schon eine signifikante Position. Der Bitcoin hat jetzt ja auch gedippt. Meinst du, es könnte damit zusammenhängen, dass einfach die Bitcoin-Leute gesagt haben?
Der Dip im Bitcoin hängt angeblich damit zusammen, dass die Investoren, die darin investiert haben, hatten die gute Buchgewinne, weil das waren ja die am Anfang günstig eingestiegen sind, sehe hier mit 35.200, das hochgetrieben haben mit Trump und dann festgestellt haben, jetzt, das ist ja unverzinstes Geld. Ich könnte ja genauso gut ein KI-Rechenzentrum bauen, aber dafür brauche ich jetzt Cash. Und die verkaufen jetzt, und man darf ja nicht vergessen, angeblich dieser Handel in Bitcoin, der hat unheimlich nachgelassen, weil natürlich, es war ja auch so ein bisschen FOMO, jeder hat dir irgendwie erzählt, dass er jetzt Bitcoins oder Bitcoin-ETFs kauft und auch so ein bisschen hat und dass sich das alles so gut entwickelt, ja, ist alles ein Buchgeld und Spielgeld, hat ja keiner verkauft. Und jetzt liegen die Leute da alle mit ihren Verlusten, die sie im Depot haben. Natürlich keiner sich traut zu verkaufen, weil natürlich die Hoffnung zuletzt stirbt, dass man da doch wieder Richtung 100.000 eine Million, was auch immer geht.
Ich hätte jetzt gedacht, okay, der eine oder andere hat sich gedacht, nee, jetzt geht da ein Börsengang mit so viel Bitcoin-Anteil irgendwie mit hinten raus. Fragwürdig, aber okay.
Ich glaube, dass das vielen gar nicht bewusst ist. Ich sage ja, das sind so ein bisschen die Überraschungen in diesem Börsenprospekt, die du nicht so gelesen hast.
Jetzt bist du ja ein gelernter Wirtschaftsprüfer. Ich weiß nicht, wie hast du Prospekte auch mal in deiner aktiven WP-Zeit? Hast du da mal mit zu tun gehabt?
Am Rande, also höchstens in Teilbereichen. Ne? Das sind ja dann immer große Projekte.
Aber du gehst schon mit dem, also es gibt ja, glaube ich, doch eigene Prüfungsstandards für das Thema, ne? Oder also wenn man Prospektprüfung macht oder sowas, ne? Da gibt es ja eigene dezidierte Prüfungswerke, für wie man da vorzugehen hat, ne?
Es gab früher auch eine eigene Abteilung, die das gemacht hat. Und wenn du dann als junger Associate irgendwie Freizeit hattest, sage ich mal, und die braucht noch irgendwen, der irgendwas prüft oder abhakt, ne? Das sind ja noch so Projekte, wo du Leute reinschickst, heute wahrscheinlich nicht mehr mit KI, aber da wurden dann nur stumpf Zahlen mit Tabellen abgeglichen, weil natürlich die Haftung extrem hoch ist, wenn du da einen Fehler machst.
Ja, absolut. Ich habe das ja an manchen Stellen sehr detailliert gelesen und habe mich beim Lesen des Prospektes schon gefragt, welcher arme amerikanische Wirtschaftsprüfer da jetzt irgendwie am Ende des Tages dann auch mal verhaften soll, wenn es denn dann nicht so kommt, wie da drin steht, ne?
Also eins kann ich dir versprechen, arm ist von denen keiner, weil die werden ordentlich verdient haben. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie auch in SpaceX-Aktien bezahlt worden, aber wahrscheinlich nicht, weiß ich, wie weit die Unabhängigkeit da greift in den USA. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Case und nur um es abzuschließen, ich hatte hier mir noch auf meinen Zettel Schweinereien geschrieben. Die sind aber vielleicht auch gar nicht mal so interessant, weil man sich die eh denken kann, wenn der Musk 85% hat. Selbst wenn man dann denkt als Kleinaktionär, ich habe was komplett dagegen und ich möchte dort mal auf der Hauptversammlung sprechen. Es gibt extrem hohe Hürden für Aktionärsanträge. Also es ist nicht so wie in Deutschland, dass du da hingehen kannst und sagen kannst, ich möchte mal reden.
Ja.
Das schon ausgeschlossen mit deinen Shares. Dann, du hast keine Chance, vor ein normales Gericht zu kommen. Es gibt nur Schiedsgerichte.
Ja.
Und er ist ja auch noch mit dieser Gesellschaft dann nach Texas gezogen, weil man auch weiß, dass in Texas die Gerichte und auch die Regelungen viel weicher sind als beispielsweise in Delaware. Wo ja die meisten Unternehmen irgendwie einen Sitz haben, weil man da eigentlich schon sehr unternehmensfreundliche Gesetze hat.
Ja, absolut, das habe ich auch gesehen und auch gelesen. Das hat, wie gesagt, deswegen, ich sage, das ist eine Anleihe, das ist kein IPO. Das wird nur so verkauft.
So, was haben wir jetzt für ein Fazit? Also gut, wir beide haben nicht gekauft. Die Leute, die hier vielleicht bis jetzt zuhören, haben schon den Spaß verloren, wenn sie gekauft haben, weil sie gedacht haben, Mensch, die reden mir jetzt hier mein schönes Investment madig. Nein, das wollen wir nicht. Vielleicht liegen wir auch beide auch total falsch.
Also, ich sag nicht, dass ich das niemals kaufen würde, ganz im Gegenteil, ja. Ich finde es jetzt extrem overhyped. Ich würde mir das jetzt einfach mal angucken von der Entwicklung her. Für mich ist das der Beweis, dass du, ich weiß, die USA sind auch nochmal ein bisschen anders, als es jetzt vielleicht in Europa respektive in Deutschland der Fall ist, wenn du hier einen Börsengang vornehmen wollen würdest. Ich habe auch mal in der Beraterzeit einen mitgemacht. Eine so massive Diskrepanz, sage ich mal, zwischen der Vision und dem Storytelling, was du da betreibst und den Zahlen, wie du das untermauert hast, glaube ich, würdest du bei uns gar nicht mit durchkommen. Das würde so in der Form nicht funktionieren. Also auch so mit Sicherheit auch wieder einfach, USA ist da in der Mentalität einfach gänzlich anders als wir. Ja. Und was mich so ein bisschen, also meine Meinung, jetzt gehen wir natürlich so ein bisschen, da sind wir ein bisschen an der Seite vom Core-Finance-Bereich, gehen eher so ein bisschen wieder in das Kommerzielle oder in das, was hinten raus damit zusammengehen könnte. Da wird so viel Power in diesem Unternehmen zusammengelegt, ja, was am Ende des Tages monopolistischen Charakter dann wiederum in diversen Bereichen haben könnte, dass das sich nicht so ganz mit meiner eigenen persönlichen Einstellung über wirtschaftliche Macht oder Monopolstellungen oder was verbinden lässt. Nichtsdestotrotz, wenn sich das als irgendwie am Kapitalmarkt haltende Bewertungen für die nächsten Wochen, Monate, wenn sich das so entwickeln sollte, dann wäre ich nicht abgeneigt, vielleicht auch mal zu sagen, okay, komm, dann steige ich auch mal ein und mach mal mit. Ja,
wenn man ich kann das für mich ausschließen. Ich werde keine SpaceX-Aktien kaufen. Vielleicht Put-Optionen, das würde ich, glaube ich, mal probieren. Aber
gut, wir wissen ja, dass du über den MSCI auch mit dabei sein wirst.
Eben drum, das reicht mir. Der Anteil reicht mir. So, wobei das ja wenig ist bei mir, weil ich ja lieber noch in Einzelaktien investiere, auch wenn das nicht immer so schlau ist, aber das macht mehr Spaß. Ich finde den spannendsten Aspekt in der Tat, so wie wir es jetzt schon ein paar Mal durchgesagt hast und ich eben auch, das Storytelling. Das ist so extrem wichtig, um das hier zu verstehen. Also ich glaube, wir haben jetzt ganz viel Licht ins Dunkel gebracht, was viele wahrscheinlich gar nicht bedacht haben. Aber einfach diese Geschichte von einem Scheißerhaufen, deswegen sagte ich ja eingangs Elons Resterampe, am Ende noch Gold zu machen, indem du einfach das rausnimmst, was am meisten abwirft und dann einen Markt adressierst, den keiner widerlegen kann, weil du kannst nicht sagen, wie viel Mining du da oben im Mond, Mars oder sonstige Planeten machen kannst. Das ist schon in gewisser Form genial, verrückt und bescheuert zugleich.
Absolut.
Ja. So, aber richtig verkauft, merkst du ja, vierfach überzeichnet, sagt ja was. Und ich bin ganz fest überzeugt, dass der Kurs morgen auch erstmal nach oben gehen wird. Die Frage ist, wie lange?
Da bin ich auch schon überzeugt. Also da würde ich jetzt tatsächlich auch Geld drauf wetten, dass der Kurs morgen nach oben geht. Und ich glaube, nicht wie sonst bei den IPOs hoch und dann schnell ein Stück weit runter, sondern da könnte ich mir sogar vorstellen, dass er sich eine gewisse Zeit lang recht weit oben halten wird. Ist mein Guess.
70 bis 180 Tage. Und dann wird er wieder auf den Ausgabekurs dümpeln und dann wird
wenn
er auch
da drunter fallen. Wenn die Lock-Up-Periods zu Ende sind, dann wird das eine andere Geschichte sein, ja.
Und Musk muss den Watte packen, weil wenn dem was passiert, dann implodiert der Kurs sofort.
Also tatsächlich wäre das eine interessante Thematik, da könnte man auch mal im Detail nachgehen, was passiert. Also Texas ist die haben ja auch unterschiedliche Erbschaftssteuerthematiken in den USA. Ich kenne es jetzt in Texas ehrlicherweise nicht, aber das wäre natürlich schon interessant zu wissen, was dann passieren würde damit, ja, wenn das nicht anderweitig geklärt ist mit, keine Ahnung, geht in eine Stiftung rein oder was weiß ich was, ja. Nein. Was man eigentlich erwarten sollte bei diesem Mann, ja, und bei der wirtschaftlichen Power, die mittlerweile auf diese eine Person da aggregiert wird. Aber ja.
Ich hatte gerade spontane Liedzeile im Kopf. Texas is the reason why Kennedy shot. So. Lass ich jetzt mal unkommentiert. Die kam einfach so in meinem Kopf. Wer weiß, von wem das ist, den lade ich beim nächsten Treffen auf ein Bierchen ein.
Ja, also ich bin gespannt. Ne? Das ist wirklich, habe ich noch nie erlebt, so ein Auseinanderfallen zwischen der Story und den Fundamentaldaten. Und ja, du hast recht, vielleicht bin ich da nicht visionär genug und bin dann doch zu sehr der Controller und verlasse mich auf die Ist-Zahlen, mit denen ich versuche, Planzahlen herzuleiten. Aber wir werden es sehen. Bin gespannt.
Ja, ich kann nur dazu sagen, ich bin überhaupt niemand, der irgendwo Angst vor FOMO hat. Im Gegenteil. Ich habe schon viel zu oft Aktien viel zu schnell verkauft und mich hinterher nicht mal darüber geärgert, dass ich den Gewinn noch vervierfachen hätten können. Ich habe manchmal gedacht, bist du blöd, lass doch einfach laufen. Aber so richtig geärgert habe ich mich darüber nicht. Und wenn hier jetzt wieder erwartend alle reich werden, dann sei es jedem gegönnt.
Ja, also ich meine, es ist ja auf der anderen Seite auch ein cooles Instrument. Du bist da ja auch extrem bewandert drin, das Thema Mitarbeiterbeteiligung. 3-5%, die da bei den Mitarbeitern sind, wenn die das jetzt clever machen und dann auch bei den Kursen entsprechend dann rausverkaufen, wenn ihre Locker-Periods dadurch sind, dann hast du da die nächsten Millionäre im Zweifel, ja?
Ja, aber das ist ja der nächste Aspekt. Wir haben ja gerade gesagt, Locker Period ist verkürzt. Jetzt weiß ich nicht, ob für Mitarbeiter auch verkürzt. Ich könnte mir vorstellen, die haben ähnlich wie Elon Musk auch 366 oder 365 Tage da drin stehen. Sei es drum, wenn du plötzlich aus so einem Börsengang, ich sag mal 10, 15, 30, 50 Millionen Euro oder Dollar bekommst, dann wäre es ja komisch, wenn du sagst, du schleppst dich noch jeden Tag zur Arbeit, statt dir irgendwie für 5 Millionen ein schönes Grundstück in Florida zu kaufen, ein Boot dazu und ein eigenes Startup zu gründen und noch ein bisschen mitzuschwimmen mit diesen Ideen.
Ja, das ist ja meistens so. Das machen die in den USA ja auch bewusst so, ne? Dass die den Mitarbeitern über diese Shares die Möglichkeit geben, hinten raus dann auch entsprechend Millionär zu werden und die gründen dann auch wieder irgendein neues Tech-Ding, ja? Und so hat sich das dann, so entwickelt sich das dann in diesem Ökosystem entsprechend weiter. Ne? Also wenn du sagst, du warst bei SpaceX, keine Ahnung, was für ein Ingenieur und hast dann da mit dem Börsengang auf einmal deine 10 Millionen Dollar gemacht und dann legst du jetzt selber los und gründest da das nächste Teil. Und dann hast du ja schnell den Zugang zu den Tech-Eliten, die vorher bei deinem alten Arbeitgeber mit drin waren, ja, die sich das dann anhören, weil einfach der Draht zu denen deutlich schneller da ist. Ist schon clever, was das angeht, muss man ganz klar sagen. Ich finde das gut. Das finde ich gut.
Ja, dann reden wir demnächst nicht mehr über die PayPal-Mafia, die ja überall ihre Finger drin hat, sondern über die SpaceX-Mafia. Wollen wir noch eine Schätzung abgeben für heute, also für morgen? Wie hoch wird der Kurs steigen? Was glaubst du? Von 135 auf?
Boah, fang du mal an, was ist deine Schätzung?
Ich glaube, das wird nicht so viel sein, wie die Leute denken. Ich gehe von 150 in der Spitze aus und dann wird sich das irgendwo eindümpeln bei 142 US-Dollar.
Okay, ich hätte jetzt 160 sogar gesagt, könnte ich mir vorstellen.
Okay,
dann. Weil die Überzeichnung, also 160, sage ich, ja, da geht's hin. Das Eindümpeln, das teile ich. Da würde ich auch sagen, geht so auf irgendwie 140 bis 145, könnte ich mir vorstellen.
Alles klar, dann gehen wir mal mit der Wette rein. Gut. Und dann bin ich echt gespannt, was morgen oder dann für alle heute. Ab 15.30 Uhr gibt es wohl den ersten Kurs. Dann gucken wir mal, wer hier die Wette gewinnt.
Werden wir beim nächsten Mal drüber sprechen, genau.
Alles klar. Thomas, vielen Dank.
Danke dir, Daniel.
Und dann alles Gute bis in 14 Tagen. Ne?
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, tschüss.